Was machen Sie mit meinem Lift?
Ach so, ja, seit Japan ist alles anders, ne? Und Sie wollen doch auch immer, dass sich was ändert. Aber wissen Sie, dieses ganze Geeiere jetzt mit dem Libyen, diese Haltungslosigkeit und die Atomkraft, ja? Wenn man sich das mal vorstellt, das alles nur wegen diesem albernen Baden-Württemberger bei Landtagswahlen. Der deutsche Föderalismus, ich kleb's ja nicht. Schade, dass der Weltuntergang nicht Ländersache ist, weil dann wird er garantiert nicht stattfinden, ja?
Komport Nummer 263, indoktriniert. Hallo und herzlich willkommen zum 263. Komport, den ich am heutigen, naja, sonnigen, aber jetzt zwischendurch auch mal ganz herzhaft regnerischen Freitag, dem 13. Mai 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 12, 28.
Jawohl, ja. Und das Intro, das kommt aus der vorletzten Anstaltssendung aus der März. Aber ich glaube ja nicht, dass die ganzen Änderungen alle wirklich nur für Baden-Württemberg waren. Glaube ich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Nennt mich naiv. Aber ja, so, heute gibt es wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech mit, naja, Späßmeldungen, zwei Stück. Und Mafia-Meldungen und sowieso allem, was da sonst noch so rumlag. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit Mafia-Meldungen, Space-Meldungen, Tech-Meldungen. Fanboy ist diese Woche gar nicht dabei, fällt mir gerade auf. Fanboy, ich gab's nicht viel und das Tweetbot-Update ist auch noch nicht auf allen meinen Geräten versteckt, weil es heute früh erst rauskam. Und mehr. 16 Grad, Scattered Cloud-Sieger. Cool Greetings. 16 Grad fühlen sich wie 16 an, es können aber auch 15 sein, die sich wie 13 anfühlen und der Wind macht dann irgendwas zwischen 20 und 33 oder eben hier 19 km/h aus dem Westen. Und da hinten sieht es aus, als könnten dicke Wolken hier kommen. Deswegen habe ich mir erstmal wieder die Mütze aufgesetzt. Das ist überhaupt der Grund, warum ich heute bei den eigentlich doch noch reichlich warmen Temperaturen gar nicht die kurzärmliche Jacke an habe. Die ist nämlich nicht wasserfest. So, da bin ich dann jedenfalls wieder. 15 Grad sagt hier die Celsius-App, die jetzt auch selber nicht mehr angibt, dass sie irgendwie was Fahrenheitiges hätte. Sudele, dann hätten wir mal. Dann hätten wir mal Lobbyisten, die gegen eine Akta-Prüfung wären. Nämlich 22 Interessenverbände, unter anderem der Musik-, Film- und Softwarebranche, verlangen von der EU-Kommission eine möglichst schnelle Ratifizierung des Akta-Commons, ohne dass da irgendwas überprüft wird, weil das geht ja mal gar nicht. Überprüfen ist ja mal gar nicht. Erst unterschreiben und dann könnt ihr euch vielleicht mal Gedanken drüber machen, ob das vielleicht irgendwie illegal war. Eine Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof, ob er das Abkommen in Teilen gegen das EU-Recht verstößt, würde die Ratifizierung jedoch wesentlich verzögern. Würde allerdings dafür sorgen, dass nichts unterzeichnet wird, nichts ratifiziert wird, was mit EU-Recht nicht vereinbar ist. Also was illegal ist, was also ohnehin nicht hätte gelten dürfen. Also warum die sich da querstellen? Ja, aber das muss schnell. Also nochmal langsam uns Miete meißeln. ACTA ändert in der EU gar nichts, sagt die Kommission. Wenn ACTA doch in der EU gar nichts ändert, warum muss man das dann schnell ratifizieren? Welchen Vorteil hat das überhaupt, da irgendwas zu ratifizieren? Na, also, ja. Das habe ich übrigens bei den Falschmeldern von Golem gefunden. Dann gibt's Mafia Fire. Die Mozilla Foundation muss sich nämlich derzeit mit einer ungewöhnlichen Anfrage des US-Ministeriums für innere Sicherheit, Department of Homeland Security, auseinandersetzen. Dieses verlangt von der Entwicklergemeinde das Firefox Add-on Mafia Fire Redirector aus dem Sortiment der offiziellen Add-on-Seite herauszunehmen. Die Browsererweiterung leitet Anfragen von bestimmten Domains automatisch zu alternativen Domains um. Und die bestimmten Domains sind im Zweifelsfall solche, wo die USA ohne Gerichtsverfahren festgelegt hat, dass die böse zu sein haben und die wegzensiert hat. Und im Hintergrund ist ein Motorflugzeug. Damit hätte ich in allen drei Teilfolgen ein Motorflugzeug bzw. einen Hubschrauber. Ja. Yay. Es ist manchmal so einfach, mich glücklich zu machen. Ja, wo war ich? Offensichtlich handelt es sich hauptsächlich um Domains, die von US-amerikanischen Behörden wegen Urheberrechtsverletzungen konfisziert und deaktiviert wurden. Darunter beispielsweise illegale Videostreaming-Portale. Ist das Mafia-Fire-Add-on im Browser aktiviert, landet der Server eben nicht auf der gesperrten Domain, wenn er sie aufruft, sondern auf einer meist im europäischen Ausland gehosteten Ausweichpräsenz, wo dann die illegalen Inhalte weiterhin abrufbar sind. Diese Art von Umgehung der Sperren ist dem DHS offenbar ein Dorn im Auge. Mozilla weigert sich bislang erfolgreich der Aufforderung des Ministeriums Folge zu leisten. Man reagiere stets auf gültige Gerichtsbeschlüsse. Doch ein solcher liege im Fall von Mafia Fire nicht vor, betonte Mozilla-Justiziar Harvey Anderson in seinem Blog. Anderson dokumentierte nun, dass er dem DHS bereits am 19. April einige Nachfragen bezüglich der Aufforderung geschickt hatte. Insbesondere wolle er vom Ministerium erfahren, ob er denn überhaupt ein Gericht die Rechtmäßigkeit des Add-ons bezweifelt habe. Außerdem verlangte er eine Klarstellung darüber, ob die Aufforderung rechtlichen Charakter hat. Nach seinen Angaben hat Mozilla bis heute auf die Nachfragen keine Antwort erhalten. Der Justiziar weist darauf hin, dass es nach Meinung der Mozilla Foundation um fundamentale Fragen wie der nach Zensur unter dem offenen Internet geht. Na, also für den Fall, dass Frau Clinton das nächste Mal vor die Presse kullert und verkündet, wie böse Zensur doch ist, wird sie sich auch wieder die Frage gefallen lassen müssen, warum das denn ihrer Meinung nach nicht für Zensur von USA gilt. Es tropft. Tröpfel, Tröpfel. So, dann gibt's Space News. Letzten Freitag hat das Mission Management Team einen No-Earlier-Than-Termin neu festgelegt, weil eigentlich hätte ja diese Woche das Shuttle eventuell sogar wieder mal gestartet haben sein können. Ja, wie war das irgendwie? 10. war der letzte Termin, also Dienstag. Nein, jetzt ist neuer No-Earlier-Than-Termin Montag, 16.05. 14 Uhr, quietsch mich tot. Steht da Shuttle-Start an oder anders ausgedrückt nicht die geringste Chance, dass ich das auch nur ansatzweise irgendwie live verfolgen kann. Weil dafür bräuchte ich einen genügend breitbandigen Internetzugang, den ich mobil nicht habe. Im Büro bin ich schon froh, wenn ich irgendwie mal eine 10 MB-Datei runtergeladen kriege. Über mein E-Proner. Aber ja, und was dann übrigens auch rutscht, nämlich STS 135, also die allerletzte Mission, die hat jetzt ein Target-Launch-Date, das in Anfang Juli irgendwo hinschieben wird. Das genaue Datum gibt es allerdings erst, wenn Endeavour in der Luft ist. Na, also die haben jetzt auch schon rausgezögert. Eigentlich hätten sie Atlantis schon ins Vehicle Assembly Building rüberfahren wollen, weil das ist eigentlich fertig. Aber uneigentlich macht das halt keinen Sinn, die da rüber zu fahren. Weil, man braucht eine Woche, um einen Shuttle an den externen Tank anzukleben. Und danach, da kann man dann eigentlich raus aufs Launchpad, wo man dann so bummelig einen Monat braucht an Processing. So, wenn jetzt allerdings da gerade noch ein Shuttle steht, wo man hin will, dann macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil nach dem Start muss dann halt erstmal angehuckt werden, muss noch irgendwas am Launchpad repariert werden. Und wie lange dauert das? Und entsprechend haben sie gesagt, okay, also Atlantis zieht erst ins VAB um, wenn wir einigermaßen sicher sind, dass wir dann auch relativ zeitnah raus können. Fertig sind. Weil sonst macht das alles keinen Sinn. Da können wir Atlantis lieber gut in ihrer Orbiter Processing Facility aufheben. Da ist sie gut geschützt. Da geht es eher nicht schlecht. Da konnte sie halt nur lange Zeit verbringen. Und es geht vor allen Dingen auch nichts kaputt. Und dann lassen wir uns die Zeit. So, das als Space News. Mehr Space News gab es diese Woche ja nicht, weil, wie gesagt, Endeavour ist nicht gestartet. Leider. Aber hey. So, dann gibt's nach dem Datendiebstahl beim Unterhaltungskonzern Sony erste Kundenprofile, die im Internet aufgetaucht sind. Wie eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte, waren Einzelheiten über rund 2500 Kunden vorübergehend online abrufbar. Darunter auch Namen und Adressen. Inzwischen habe man die Datensätze wieder aus dem Netz entfernen lassen. Und wenn ich das richtig rein interpretiere, Vorsicht, gefährliches Halbwissen, dann war das Sony selber, die da Sachen online gestellt haben. Las ich zumindest zwischendurch so. Also die haben nicht nur irgendwie ein massives Datenloch, sondern die sind auch noch zu blöd, die Daten selber sicher irgendwo versteckt zu halten. Das von den bummelig 100 Millionen Datensätzen, die da jetzt öffentlichkeitswirksam ihnen abhandengekommen sein dürfen, nichts veröffentlicht wird, das glaube ich aber auch nicht. Das wird wahrscheinlich nicht hochöffentlich im Internet rumliegen, sondern das wird dann eigentlich eher nur so gegen Geld auf irgendwelchen Medien verschifft. Aber dass das nicht öffentlich im Sinne von, wer es haben will, verfügbar ist, da glaube ich mal nicht dran. So, Ameisen ärgern. So, dann gab es am Dienstag Sony-Ruder. Nicht bei viel gefunden. Lache des Teufels. Sony redet sich bezüglich PSN-Hack um Kopf und Kragen. Falls ein Zugriff auf den dreistelligen Sicherheitscode der Kreditkartenrückseite sei nicht erfolgt, sagt Sony, diese Daten seien andernorts gespeichert worden. Mein Pfeffer, der dreistellige Code darf natürlich gar nicht gespeichert werden. Das ist ja gerade der Punkt dabei. Nur weiß ich nicht, inwiefern da eine Infobox auf der FATS-Seite eine offizielle Sony-Aussage ist. Oder ob das einfach nur Blubberbla ist. Weil eigentlich habe ich noch so im Gehörgang, die Kreditkartendaten wären woanders gespeichert gewesen. So, da kann man jetzt natürlich auch rein interpretieren, dass natürlich auch irgendwie dreistellige Zusatzcodes, die nirgendwo gespeichert werden dürfen, auch nicht bei den normalen Kundendaten unverschlüsselt rumlagen. Wo übrigens entgegen der ersten Annahme die Passwörter doch nicht im Klartext rumgelegen haben sollen, sondern doch die Hash-Werte. Aber wenn das kein Salted Hash ist, dann kann man da trotzdem noch mit einer Rainbow-Table gegentreten, beziehungsweise wenn man die Daten halt offline irgendwo rumliegen hat, dann kann man so viel Brute Force da drauf werfen, wie man findet. Irgendwann ist das Passwort geknackt. So, jetzt darf Oracle verzichten lernen. In seiner Patentklage vom August 2010 warf Oracle dem Android-Hersteller Google vor, mit seinem mobilen Betriebssystem gegen 132 Ansprüche aus 7 Patenten verstoßen zu haben. Darauf antwortete Google mit Hunderten von Widersprüchen wegen Prior Art, also dem Verweis auf den Stand der Technik. Das ist zu viel, befand nun auch der zuständige Richter William Alsop. Auf 129 Patentansprüche solle Oracle verzichten. In dem für Oktober angesetzten Prozess soll es nur noch um 3 gehen. Was da ja schon deutlich übersichtlicher ist. Nichts mehr hier von wegen Trilliarden an Patentverletzungen. Nö, Handvoll. Nicht mal. Ja, also es wird langsam dünn für Oracle. Aber ja, dass Oracle irgendwie ein Interesse daran hat, irgendwem zu helfen, darf ja auch bezweifelt werden. Von daher, da bin ich ausnahmsweise mal für Google. Beide Parteien haben inzwischen auf die Forderung des Richters reagiert. Oracle lehnt die Reduzierung auf nur 3 Patentansprüche ab und begründet dies mit dem zu erwartenden Schaden Entschädigungszahlungen, wenn über mehr Ansprüche verhandelt wird. Oracle dürfte die nun gestrichenen Patentansprüche auch in weiteren Prozessen nicht wieder erheben, es sei denn, es handelt sich um neue Produkte. Welche Ansprüche und Prior Art Einwendungen im Prozess verhandelt werden, bliebe nach den Vorstellungen des Richters den beiden Parteien überlassen. Also er hat im Wesentlichen gesagt, mit 100 Dingen sind 30, wie mich befassen. Dampft das mal ein. Und Oracle sagt, nein! Und Google sagt, ja! Ja, jetzt regnet das schon wieder. Ich hasse Regen. Wobei in Teil 3 ist Regen nicht ganz so schlimm. So, dann gab es übrigens vom LHC, die ja diese Woche Technical Stop hatten, also seit Montag früh 6 Uhr, wegen irgendwelcher Bauarbeiten, irgendwelcher Maßnahmen im Ring nicht online waren, gab es eine Meldung aus der Atlas-Kollaboration. Die hatte ich ja, lasst mich lügen, vor 2 Wochen, 3 Wochen, wegen angeblich, eventuell, möglicherweise, vielleicht haben die einen Higgs gemessen. Turns out, nö, haben sie nicht. Weil die haben nämlich nochmal nachgesehen und in den Daten, wenn man dann 2010 und 2011 zusammennimmt, keine Anomalie, keine Resonanz bei 150 GeV. Und ein Standardmodell Higgs, dafür fehlen ihnen einfach schlicht und ergreifend immer noch zu viele Daten. Also selbst wenn sie da irgendwie für ein Standardmodell Higgs schon Messungen drinne hätten in ihren Daten, dann wäre das nicht nachweisbar. Und nachdem die Teilchenphysik in der Ecke sehr massiv auf Statistiken angewiesen ist, weil man einfach gewisse Wahrscheinlichkeiten braucht, dass man tatsächlich irgendwie bestimmte Sachen gemessen hat. Weil das halt nicht so ist, dass der Onkel Higgs irgendwie in einem Detektor auftaucht und sagt, guten Tag, ich bin der Herr Higgs, Sie hatten nach mir gesucht. Ist jetzt also Ergebnis, kein Ergebnis. So, was aber überhaupt noch nichts aussagt, weil der Standardmodell Higgs, wie gesagt, für den brauchen sie nochmal 3-mal so viele Daten, war glaube ich irgendwie die Ansage. Also da haben sie gerade mal ein Drittel. So, die Hoffnung ist ja, dass sie dieses Jahr, wenn es weiter gelingen sollte, so unheimlich viele Kollisionen durchzubringen, dass sie eben genügend Daten haben könnten für größere Auswertungen schon am Ende dieses Jahres. Und da wäre dann natürlich die Hoffnung, dass dann da tatsächlich auch mal Ergebnisse bei rumkommen. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Schon, dann gab es einen Chrome-Exploit. Der französische Sicherheitsdienstleister Wupen hat nach eigenen Angaben einen Exploit für die aktuelle Version des Webbrowsers Chrome entwickelt, der sowohl die Sandbox als auch die Windows-Schutzfunktionen DEP und ASLR umgeht. In einem Video zeigen die französischen Experten, wie nach einem Besuch einer präparierten Seite mit Chrome 11 der Taschenrechner unter Windows 7 SP1 x64 startet, ohne dass der Chrome abstürzt oder der Rechner sonst irgendein auffälliges Verhalten zeigt. Wie der Exploit alle Sicherheitsfunktionen aushebelt und weitere Hintergründe will Wupen vorerst nicht verraten. Behörden, die zu den Kunden des Dienstleisters gehören, sollen jedoch bereits über den Exploit informiert sein. Ob Google über die Lücke informiert ist, gibt Wupen nicht an. Doch sind sie. Da gab es nämlich, ist mir eben über den Weg gelaufen, dass sie verbreitet haben, ja, aber das ist ja ein Exploit im Flash. Da haben wir ja gar nichts mit zu tun. Das liefern wir ja nur mit aus. Eben, das liefert ihr mit aus. Ihr seid der einzige Browser, der ein Flash-Plugin integriert hat. Und wenn ihr den Scheiß integriert und der halt ein Sicherheitsloch habt, dann habt ihr das Sicherheitsloch. Punkt. Na, sich drauf zu berufen, ja, aber den Code, den haben ja gar nicht wir geschrieben. Ja, so fucking what. Chrome ist angreifbar. Um nicht angreifbar zu sein, müsste man hingehen und müsste irgendwie das Flash rauswerfen. Na, aber standardmäßig kommt Flash mit und damit seid ihr schuld. Ja, ihr macht ein Sicherheitsloch auf. Und zwar ein Sicherheitsloch, was offensichtlich weit genug runterreicht, dass die Windows-Sicherheitsfunktionen, die eben gegen Sicherheitslöcher eigentlich gut sein sollen, alle der Reihe nach aus dem Weg hüpfen. Die hindern zumindest niemanden dran, dann einen Calculator aufzumachen. Ja, und wenn sie einen Calculator aufmachen können, dann könnten sie auch andere böse Befehle ausführen. Möchte man mal vermuten. Ja, oder anders ausgedrückt, huch! Na, und gegen sowas hatten die eigentlich mal einen Sandbox. Na, also Chrome war angeblich ach so sicher. Na, plus eben in dem Artikel ist auch noch ganz spannend die Erwähnung, beziehungsweise die Sicherheitsfuzzis, die erwähnen halt, dass irgendwelche Governments da schon Zugriff drauf haben. Na, also es darf davon ausgegangen werden, wenn das Loch groß genug ist, dass dann auch schon Bundeswanzen darüber ausgeliefert werden. Oder irgendwelche anderen Terrorwanzen. Na, das finde ich nur begrenzt lustig. Ich möchte eigentlich nicht einen Browser haben, der irgendwie Sicherheitslöcher ins System reißt. Das möchte ich auf gar keinem System. Und sich dann hinzustellen, ja, aber der Code, der da kaputt ist, den haben ja gar nicht wir geschrieben, das interessiert mich nicht. Ihr habt den ausgeliefert. Seid ihr dran? Ja. Ups. So, dann gab es am Dienstag die M-Skype-Meldung, weil Microsoft kauft sich Skype für 8,5 Milliarden US-Dollar. 8,5 Milliarden. Schätze, dann irgendwie bei Twitter rumging, haben die nicht mitgekriegt, dass man sich Skype kostenlos runterladen kann. Aber ja, also, ja, ich nehme auch mal an, also da ging dann auch Witze rum, so wie nennen sie es dann in Zukunft? Ja, also Clippy wird wahrscheinlich wieder neu auftauchen und dann gibt es die Enterprise, die Skype, Windows Skype, Skype Edition in Enterprise Edition, bla, also, Microsoft ist ja berühmt dafür, dass sie irgendwie total absurde Namen für ihre Software raushauen, plus dass sie irgendwie 57 verschiedene Versionen von der Software rauswerfen, die im Wesentlichen eigentlich inhaltlich sich voneinander nur in Details unterscheiden. Na, also ob Skype irgendwie beziehungsweise bei Windows ist es halt aufgefallen, ne? Also wie es da mit den, was waren es? 10 Versionen, 7 Versionen? 30 Versionen? Keine Ahnung. Ich verspüre jetzt aber doch mal das Bedürfnis, mich ein bisschen gegen den Regen zu wehren. Indem ich nämlich die Jacke zumache. Also, einen Moment. So, von den entsprechenden Uhren soll ich übrigens ausrichten, eben was 11.55 Uhr. So, das zu M-Skype. Dann gab es Androiden-Meldungen. Es ist ja in den USA gerade irgendwie Google I.O.-Konferenz. Und am ersten Tag haben sie dann groß angekündigt, wie das mit dem Androiden-Betriebssystem weitergehen soll. Dann haben sie nämlich erstmal angekündigt, ja, von der Honigwabe. Also Androiden-Betriebssystem Version 3.0, da lassen sie sofort an bestimmte Xoom-Geräte ein Betriebssystem mit dem Namen Honeycomb Version 3.1 raus, was irgendwelche dollen Verbesserungen haben soll. Es soll allerdings auch Besitzer von Xom-Geräten geben, die verzweifelt immer wieder auf den Guck mal nach Updates-Knopfen gefallen sein sollen, ohne dass da irgendwie eine sinnvolle Antwort bei rumgekommen ist. So, dann haben sie auch noch angekündigt, Ice Cream Sandwich, die nächste Version dann, die soll sowohl die Tablet-Version als auch die Telefonversion wieder zusammenführen und die soll dann auch mal wieder open sein. Und die soll dann aber irgendwann im vierten Quartal rauskommen. Also einen genauen Termin haben sie nicht rausgelassen. Und dann haben sie auch noch irgendwie verkündet, dass sie mit ein paar Hardwareherstellern sich zusammentun und dass dann 18 Monate lang Betriebssystem-Updates, wenn die Hardware es denn unterstützt, also im Wesentlichen nein, auf die Geräte verteilt werden können sollen über eine Zeitschiene. Da hab ich allerdings auch nichts gelesen. Von daher, ja, die Markttrennung bei Androiden-Geräten bleibt einfach mal weiter bestehen. Wenn man sich ein von Google offiziell rausgegebenes Gerät käuflich erwirbt, also eins von den Nexus-Telefonen, dann hat man eventuell Glück, dass man relativ schnell an Updates rankommt. Aber soweit ich weiß, ist auch die neueste Betriebssystemversion auf Nexus One-Telefonen auch noch nicht gelandet. Und wenn man Pech hat, dann hat man halt hier in Deutschland irgendwie ein Gerät und dann muss irgendwie Vodafone noch seine schmutzigen Finger in die Release-Notes reintun, bevor man irgendwas kriegen kann. Ja, wozu auch immer das dann gut sein soll. Motorflugzeug. Du hörst dich an, als müsste ich dich sehen können. Ja. Tatsächlich, ein Motorflugzeug. Es hat Flügel. Ja, also, So. Dann gab es am Dienstag die große TwitPic-Aufregung, weil TwitPic, der Bilderdienst im Internet für Twitter-Bildchen, der hat seine AGB geändert und im Wesentlichen steht da jetzt irgendwie drin, ja, und es kann sein, dass uns, oder wir lassen uns irgendwelche Copyright-Rechte einräumen. So, Scherz an der ganzen Geschichte ist, dass sie dann allerdings auch ein Stückchen später nochmal gerudert sind und gesagt haben, ja, also so wie ihr es alle verstanden habt, dass wir sämtliche Copyrights an von euch veröffentlichten Bildern übernehmen. So ist es ja gar nicht gemeint gewesen, sondern gemeint ist es eigentlich eher so, dass irgendwie Celebrities, also irgendwelche Berühmtheiten, wenn die Bilder veröffentlichen, dann kann das sein, dass die schon einen Verwertungsvertrag unterschrieben haben mit irgendwie einer bestimmten Agentur und bla 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 bla. Also die ganze Aufregung ist irgendwie nicht ganz so groß inhaltlich, wie sie eigentlich ursprünglich erstmal hochgekocht wurde, aber ja, ein Shitstorm im Internet, lässt sich das Internet doch nicht entgehen. Jetzt haben wir schon rund um 12. Und meine Hose ist zu lang. Ist mir letzte Woche schon wieder aufgefallen, aber ja. So. Räuschbar, räuschbar. Dann gibt's Facebook. Nämlich eine Datenpanne bei Facebook. Und zwar war es so, dass, ja, wenn man Pech hatte, hat man dann auch irgendwie noch öffentlich-rechtliche Radiosendung gehört, wo dann jemand, der das Thema nur begrenzt verstanden hat, sich geäußert hat. Da kriege ich immer Schmerzen von. Also es war so, wenn ich das aus der Heise-Meldung richtig verstanden habe, Facebook, da kann man irgendwelche Apps einbinden, irgendwas, keine Ahnung. Und wenn man die eingebunden hat, dann hat die App zum Anzeigen irgendwie einen Security-Token in die Finger bekommen, das teilweise auch in die OL mit reingeklebt. Und wenn die dann noch eine Werbung einblenden wollte, dann ist als Referrer in der OL natürlich auch das Token mit drin gewesen. Womit dann also Werbedienstleister Zugriff auf Tokens bekommen konnten. Mit den Tokens konnte man dann irgendwie sich bei den Facebook authentifizieren und irgendwelche Sachen machen. So, theoretisch. So, das ist eine Schnittstelle, die ist allerdings auch schon eigentlich veraltet. War aber immer noch nutzbar und ja, war dann irgendwie Fehler. So, wenn man jetzt sicher gehen will, dass man irgendwie ganz doll sicher ist, dann muss man sein Facebook-Passwort ändern, weil dann alle Tokens einfach mal ablaufen sofort. So, und dann also auch irgendwelche Werbedienstleister, die mal irgendwann einen Token in die Finger bekommen haben, damit nichts mehr anfangen können. Weil ansonsten gibt es ja keinen Sinn, da irgendwie am Passwort rumzuändern. So, und wenn man jetzt öffentlich-rechtlicher Radio-Fritze ist, dann hat man das Wort App gehört und dann meint man App, das gibt es auch nur auf dem iPhone. Und schon rennt man in eine völlig falsche Richtung. Ja, lustig. Naja, und das Shuttle, das konnte ja gar nicht mehr landen, weil es hat ja so großen Treffer gegen die Hitzeschutzkacheln bekommen. Ja, ist dieselbe Radiosendung gewesen. Vielleicht sollte ich mir das mit dem Radiosendung hören vielleicht doch nochmal überlegen. Aber ja, also zumindest bei der. So, und ja, bei Facebook ist da jetzt halt die Frage, hat es irgendwen erwischt? Sind irgendwo schon Daten tatsächlich abhandengekommen? Hat schon mal jemand falschen Zugriff genommen? Bisher bekannt wäre da irgendwie nichts, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. So, dann gestern war dann der zweite Tag. Gestern, vorgestern, keine Ahnung. Also jedenfalls war dann noch der zweite Tag von der Google I/O-Konferenz. Da war dann auch wieder irgendwie große Vorstellung. Da war dann großes Thema Chrome. Ja, ist auch bloß der Flash. Aber ja, also Chrome. Chrome wie auch Chrome OS. Ja, ihr erinnert euch noch, da gab es noch irgendwie so ein Projekt, was irgendwann auch nochmal ganz groß werden sollte. Und das sollte auch ganz großartig für Tablets. Ja, vielleicht auch doch nicht. Na, also Chrome OS, der Browser als Betriebssystem. Und da haben sie angekündigt, ja, Chromebook nennen sie es. Und da gibt es dann irgendwie jetzt zum 15. Juni sollen zwei Produkte oder Produktlinien auf den Markt kommen. Einmal von, lasst mich lügen, und einmal von Samsung. Ich glaube Asus. Kann aber auch ESA sein. Irgendwas mit A. Und ja, die sollen dann ganz großartig sein und blob. So, im Wesentlichen irgendwie ein Netbook. So, was man da allerdings hat, ist dann auch schon eingebaut irgendwie ein UMTS-Modem. So, dass man dann also, wie man das hier in Deutschland macht, E-Plus. Die Daten, also ist wohl auch nicht so, dass man da irgendwie eine SIM reinhämmern könnte, irgendeine, sondern da kriegt man das Gerät und hat dann gleich noch einen Vertrag an der Backe. Ups. Ja, schön. Und wenn man dann das Gerät austauschen möchte durch ein neues Gerät, dann kann man seinen Vertrag nicht mitnehmen, sondern da muss man sich sowohl mit irgendwie dem Händler, bei dem man das neue Gerät kauft, einigen, als auch mit dem Mobilfunkbetreiber, der einem dann einen neuen Vertrag an die Backe bindet. Und den alten Vertrag im Zweifelsfall noch weiter bezahlt haben will. Ja, schönes Geschäftsmodell für so einen Mobilfunkbetreiber. Geld kriegen, ohne was leisten zu müssen. Aber ja, also ob die irgendwie was Dolles sind, das weiß ich nicht. Ich habe ja nur auch noch nichts von den Dingern gesehen. Klang aber erstmal nicht so, als würde ich da jetzt sagen, das muss ich jetzt unbedingt kaufen. So, und dann gab es gestern noch eine Propagandameldung. Facebook hat nämlich heimlich, still und leise, ohne damit in Verbindung gebracht werden zu wollen, eine Schmierenkampagne gegen Google wegen Datenschutz losgetreten. Und da ist eigentlich, also die ganze Geschichte ist eigentlich nur deswegen aufgeflogen, weil die das Werbeunternehmen, was irgendwie Anzeigen loswerden wollte oder Texte loswerden wollte, da hat irgendwie ein Blogger gesagt, nö, bei euch unterschreibe ich nicht, das veröffentliche ich jetzt. Zack. War es dann öffentlich und da kam dann halt ganz schnell die Frage auf, wer hat denn ein akutes Interesse dran, eine Datenschutzkampagne gegen Google zu fahren? Naja, wenn man ein bisschen gegraben hat, kann man irgendwie bei Facebook wieder raus. Huch. Haben die etwa Angst vor Google? Gibt es irgendwie ein Social-Network-Dingsbums von Google, was da noch kommt? Weil also an sich so jetzt erstmal gibt es ja gar kein Konkurrenzprodukt. Also ja, keine Ahnung, was das wird, wenn es fertig ist. Ja, und keine Ahnung, was Google, was Facebook sich erhofft, mit Schmierenkampagnen zu erreichen. Also was sie bei mir erreichen, ist, dass ich ihnen noch weniger traue. Aber gut, das ist nicht wirklich schwer. Und das ist vor allem auch nicht wirklich viel Meldung wert. Huch. Mensch, da bin ich ja schon bei der Musikecke. Gut, dann kann ich ja mal erwähnen, ein Eichhorn. Dann kann ich ja mal erwähnen, nächste Woche habe ich jetzt zwei große Termine auf dem Zettel. Nämlich einmal Augenarzt, mal wieder. Am Mittwoch, wo wie bei jedem Augenarztbesuch seit Dezember eigentlich auch droht, dass da eine Folge-OP rausfallen kann. Weil, nun ja, ist halt so, das Auge ist grau, schart sich immer weiter ein. Und wenn die Netzhaut irgendwann mal fest genug wäre, könnte man auch gut argumentieren, dass das Öl raus muss. Was dann einigermaßen zeitnah eine OP erfordern würde. Ich habe noch so die dumpfe Hoffnung, dass ich mit meinen ganzen Mittelaltermarktterminen im Juni und Anfang Juli vielleicht, wenn es sich nur um die Linse handelt, die Ärzte noch rausgehandelt kriege, dass wir das bis auf Anfang Juli verschieben. Weil Anfang Juli habe ich dann anderthalb Monate, die nicht dringend zu terminisiert sind. Da ist dann erst Mitte August wieder sie Hagen. Aber ja, ach siehst du, was ich letzte Woche gar nicht erwähnt habe, wo ich jetzt gerade schon bei Märkten bin. Was ich letzte Woche gar nicht erwähnt hatte, dass ich nämlich letztes Wochenende auf einem Wikingermarkt hier in Bergstedt rumgehangen habe. Und ja, war cool. So als Saisonanfang. Als Saisonanfang, den mir vor allen Dingen auch keinen Arzttermin mehr wegnehmen konnte. Ja. So, und was dann nächste Woche, nämlich nächsten Freitag genau genommen jetzt ansteht, Sternchen, wenn ich dann nicht irgendwie ein Arztveto in die Finger gedrückt bekomme, wie zum Beispiel, nee, also Freitag kommen sie schon ins Krankenhaus, ist dann nämlich Smarty, der sich seine Hochdruckpumpe auswechseln lassen darf für 1000 Euro. Das ist am Freitag und da muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie aufnahmetechnisch hinkriege. Ich meine, so ein bisschen Ideen habe ich ja schon. Die größte Schwierigkeit ist eigentlich, hinterher dann wieder dahin zu kommen. Weil von hier aus bis da, das ist halt ein Stück Weg. Aber hey. So. Ja, ich hoffe übrigens beim Auge auch noch drauf, dass es mal irgendwie das tut, was das Stück Musik nämlich sagt. Ich wusste doch, dass ich da noch irgendwie einen Übergang hingebogen kriege. Beziehungsweise ich wusste, dass ich das Stück Musik noch nicht hatte. Und deswegen, das Stück Musik heißt nämlich Heal von Adrina Thorpe, von der ich ja aus dem Album Half-Light and Shadows ein paar Trettel versteckt habe. 4 Minuten 25 ist das lang. Ja, super, noch ein Motorflugzeug. Es regnet trotzdem. Ich hasse Regen. Ich hasse Regen. Wobei, solange der Regen noch nicht über die Lautsprecheröffnung oben am Telefon unter die Abdeckung kommt, geht es fast noch. Ja, zu laut. Too loud didn't hear. Wobei man ja gegen Wasser an iPhone eigentlich sich mit einer einfachen Gefriertüte helfen könnte. So Alufolie kommt im Zweifelsfall nicht gut, kann man nicht durchgucken, aber so eine Gefriertüte könnte helfen. Aber ja, habe ich nur keine. Ja, ich habe in jeder Teilfolge einen Hubschrauber oder ein Motorflugzeug. So wie sich das gehört. So wie es damals TM in den 30er-Podcasts angefangen hat. Das ist doch schon wieder die alte Kriegsmaschine. Wäre ja mal nett, wenn sie mal leiser wäre. Wo wollte ich hin? Achso, in die Musikecke, genau. Also da gibt es von Adrina Thorpe den Titel Heal aus dem Album Half-Light and Shadows, gefunden im Podsafe Music Network, den ich dann auch nochmal ganz offiziell dem Augenarzttermin am 18. widme. Wo, wie gesagt, bei jedem Augenarzttermin seit Dezember droht eigentlich immer eine Folge OP. Die droht immer noch. Wobei ich ganz erstaunt festgestellt habe, dass ich meine Checkliste gar nicht groß wieder aufmachen muss. Also das höchste der Gefühle war letztes Wochenende, als ich ein Dock-Connector-Kabel fürs iPhone aus dem Rucksack genommen habe, wo ich nämlich zwei original verpackte Dock-Connector-Kabel zusammen mit einem iPad-Ladegerät noch drin verstaut habe. Und gesagt habe, okay, also das Ding, das nehme ich jetzt, aber jetzt muss ich mir mal einen Ersatz kaufen. Ja, habe ich mir Samstag den Ersatz gleich gekauft und dann war das Ding wieder gegessen. Hey, ich bin zu gut vorbereitet. Und Frisur muss ich mich auch nicht mehr drum kümmern, habe ich schließlich schon. Plus, ich habe mir einen bösen Sonnenbrand zugelegt. Deswegen Lektion an mich. Die halbe Mütze ist ja ganz nett, aber da sollte man dran denken, wenn man die ganz weit ins Gesicht runterzieht, dann ist oben die Stirn wieder frei. Und wenn man die dann nicht einschmiert, dann holt die sich halt ihre Sonnenverbrennung. Blöd. So, gefolgt ist das jedenfalls das Ganze von einem April-Scherz aus Fox Fuzz News, nämlich eine Taste-Smell-App. 2:10 ist das lang und ja, die schnüffelt da tatsächlich am, was war's, ein iPhone, ein iPad, also die schnüffelt und leckt da jedenfalls dran rum. Im Fernsehen. Ja, ich fand's auch ganz putzig, ab hier, so Effekt gibt's schon, aber der sorgt nicht dafür, dass irgendwas schmeckt oder riecht. Aber, ja, macht Bewegungen. Und setzt Bewegungen auch wieder in Strom um. Das reicht aber nicht, um da irgendwie Geschmack mit auszulösen oder Geruch. Aber hey, Fuzz News halt. Also wie bei Fuzz News irgendwie da moderiert, der muss keine Ahnung haben. So. Und dann ist mein Längsbutton disabled, tatsächlich. Ich kann ja nochmal hochscrollen, ob hier irgendwas nicht fertig ist. Schwupp. Der ist fertig. Der ist fertig. Scroll. 45 Minuten lang. Der ist auch fertig. Ja, alles fertig. Das Einzige, was jetzt nicht fertig ist, ist das, was ich noch aufnehmen muss, nämlich das Intro. So, dann drohe ich mal damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise, wenn sie mich wieder rauslassen, nächste Woche vielleicht auch wieder was aufnehmen könnte. Wenn sie mich nicht wieder rauslassen, dann nehme ich auch was auf, denn ich habe mir schon vorgenommen, wenn ich das nächste Mal im Krankenhaus bin, dann gibt es wieder einen Krankenhaus-Spezial-Podcast. Weil als ich mir kürzlich TM nochmal den Kompott 213 ohne B angehört habe, habe ich festgestellt, ja, das ist eine ganz coole Sache gewesen. Das mache ich auch wieder. Und nachdem ja die Folge-OP garantiert kommen wird, weil irgendwann ist die Linse einfach weiß, grau, dicht, weiß ich ja schon, dass da noch eine OP kommt. Und der Schand droht ja auch immer wieder mal. Aber ja, Hey, also dann drohe ich jedenfalls erstmal damit, dass ich eventuell möglicherweise vielleicht unter Umständen nächste Woche wieder was aufnehmen könnte. Und zur Not halt einfach für mich und die putzigerweise immer in einzelnen auftretenden Feedback-Mail-Schreiber. Tschüss. Wobei ich ja manchmal zwischendurch am Überlegen bin, ob das eigentlich immer nur eine Person ist, die unter verschiedenen Identitäten mich mit Mails bewirft. Die aber irgendwie pro Woche immer nur eine Identität gewuppt kriegt. Aber ja. Hust. So, wie auch immer. Also für den Fall, dass ihr mir hier mit Feedback irgendwas zukommen lassen wollt, fühlt euch dafür bedankt. Für den Fall, dass nicht, dann halt nicht. Dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch sonst ihr hier getan habt, um mich ins Gehör zu bekommen. Das macht übrigens, wenn ich zu tief im Gehör bin, macht das ganz böse Ohrenentzündungen. Das kann ich nicht weiterempfehlen. Been there, done that. Ja. So, und dann bis zum nächsten Mal, was wie gesagt voraussichtlich nächsten Freitag sein könnte, wenn er nichts dazwischen kommt.
Thought it was wasted time. It was just a break in the line. When you find all is still, soak in the sense you've been given. Days like these, I feel the air blow through my fingertips as I
Okay, your dream's answered. Welcome, the world's first app that actually lets you taste and smell things right on your phone.
Okay.
Check this out. This is wild. It's called Virtual Sip, and creators found a way to emit the odors, and the flavors right out of a smartphone. Now, to do this, scientists had to use a technology called piezoelectrics. They're materials capable of turning mechanical energy into usable energy, recognizable, of course, by the senses. And I got the free version on my phone.
Wait, were they licking their phone?
Yeah, dude. Check it out. Okay, so you open it. So you open it up.
Right. You want me to lick the...
No, read the directions.
Oh, read the directions. Press smell button and let the glass fill.
It's awesome. Check it out.
Hold phone.
Can you smell it? Do the licking part where you can taste it.
I am not licking an iPad.
Lick it. Come on.
Ah! Is that a joke?
Show what it says.
I'm not talking to you. I'm not talking to you. You played a the Bulls joke on me. I'm not talking to you. No, that's not very nice. I'm not going back. You're on your own for the rest of the show. You played an April Fool's joke on me.
April Fool's Day.
She actually licked it.
That's not funny.
Oh, jeez.
Oh, so on, buddy. Bring it. I'm done.
Wait.
Goodbye.
Wait.
Goodbye.
It's not doing anything.
Era.
We're going to do weather this morning.